ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Europa rüstet auf. EU-Sondergipfel in Brüssel.
Donald Trump sitzt im Weißen Haus. Die Welt ist eine völlig andere als vor seinem Amtsantritt im Januar. Jetzt müssen die Europäer überlegen, wie sie ihre Verteidigung selbst auf die Beine stellen. Die EU-Kommissionspräsidentin hat 800 Milliarden Euro in den Raum gestellt, die aufgewendet werden sollen in den nächsten Jahren für die Verteidigung der Europäischen Union, für die Verteidigungsausgaben. Eine solche Summe, halten Sie das für realistisch? Ist so etwas durchsetzbar?
Bei dem heutigen Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel stellt sich nicht mehr die Frage, ob die Sicherheit Europas bedroht ist oder ob Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen sollte, sondern es geht jetzt darum, ob Europa bereit ist, so entschlossen zu handeln, wie es die Situation erfordert. Und wir werden sehr viel mehr für unsere eigene Sicherheit in Europa tun müssen. Und deshalb müssen wir die Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. Und in diesem Zusammenhang hat eben die Kommissionspräsidentin jetzt dieses Rearm Europe-Paket vorgestellt. Das wird einen wesentlichen Beitrag der Europäischen Union darstellen. Und über diese Vorschläge werden die Staats- und Regierungschefs heute diskutieren. Dazu wird es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen geben. Und dann wird wahrscheinlich bei einer nächsten regulären Tagung des Europäischen Rats am 20. und 21. März werden dann endgültig Beschlüsse gefasst werden.
Diese 800 Milliarden Euro, hat man schon eine konkrete Vorstellung eigentlich in Brüssel bzw. Straßburg, wie dieses Geld aufgebracht und dann auch verteilt werden soll?
Na, dieser Plan von Frau von der Leyen, Rearm Europe, gliedert sich ja in 5 Teile. Erstens sollen öffentliche Mittel für die Verteidigung auf nationaler Ebene verwendet werden. Deshalb wird die Kommission vorschlagen, die nationale Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts zu aktivieren. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben dadurch erhöhen können, ohne dabei ein EU-Verfahren bei einem übermäßigen Defizit zu kassieren. Zum Zweiten wird mit einem neuen Instrument den Mitgliedstaaten Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro für Investitionen im Verteidigungsbereich zur Verfügung gestellt werden. Zum Dritten soll die Stärke des europäischen EU-Haushalts genutzt werden, um mehr Mittel für Investitionen im Verteidigungsbereich bereitzustellen. Es soll Anreize für Privatinvestitionen geschaffen werden und schließlich sollen bestehende EU-Finanzinstitutionen umfassender genutzt werden. Zum Beispiel könnte man das Mandat der Europäischen Investitionsbank ändern. Und das zusammen, so kalkuliert die Kommission, können dann insgesamt über die nächsten Jahre 800 Milliarden Euro für Europas Verteidigung zusätzlich mobilisiert werden.
Europa gibt ja heute schon sehr, sehr viel Geld für die Verteidigung aus, für Rüstung. Müsste das nicht eigentlich reichen, wenn es effektiver eingesetzt würde?
Wir Europäer geben sehr viel für Sicherheit und Verteidigung aus und trotzdem sind wir nicht in der Lage, unsere Sicherheit und Verteidigung selbstständig zu garantieren. Und wir erleben eben diese geopolitische Zeitenwende. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Europäer jetzt begreifen, wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Wir müssen das schnell tun, um unabhängig von externen Mächten dann auch unsere eigene Sicherheitsstruktur zu entwickeln. Und dazu brauchen wir nicht nur eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben, sondern es geht darum, das Geld der Steuerzahler sinnvoll auszugeben. Das heißt, die Beschaffung von Verteidigungsgütern in Europa muss vereinfacht werden. Und vor allen Dingen brauchen wir viel mehr gemeinsame Beschaffung, gemeinsame Erprobung, gemeinsame Erforschung von Verteidigungsgütern. Dadurch kriegen wir bessere Preise. Also wichtig ist nicht nur Geld auszugeben, sondern das Geld muss sinnvoll ausgegeben werden und immer mit dem Blick, was dient unserer eigenen Sicherheit und Verteidigung und damit der Absicherung unserer Freiheit?
Über solche Themen ist ja schon seit Jahrzehnten diskutiert worden. Vereinheitlichung der Waffensysteme etwa in Europa, schon ein Thema aus den 70er Jahren. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, ein Thema, das noch sehr viel älter ist und nie wirklich umgesetzt worden ist. Glauben Sie, diesmal wird es wirklich anders?
Wir müssen definitiv weniger reden und wir müssen endlich mehr tun. Jetzt ist ein entscheidender Moment für die kollektive Sicherheit in Europa. Wir brauchen nicht nur mehr Verteidigungskapazitäten, sondern wir brauchen eine neue Qualität der Zusammenarbeit in Europa und der Verteidigungstechnologie. Wir brauchen ein Europa, das sich in Zusammenarbeit mit der NATO unabhängig verteidigen kann. Das heißt, es geht darum, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. Und deshalb geht es auch nicht nur um die EU-27, sondern wir sollten auch nicht EU-Partner in Europa eng mit einbeziehen, allen voran das Vereinigte Königreich und Norwegen.
Und gerade Keir Starmer, der hat sich ja geradezu als eine europäische Führungsfigur herauskristallisiert in den vergangenen Tagen, vor allem der britische Premierminister, einer, also der Europa hier voranbringen will. Auf der anderen Seite haben wir etwa einen Viktor Orban innerhalb der Europäischen Union, der ja geradezu gefeiert hat, wie Donald Trump im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky umgegangen ist. Wie lässt sich das denn auflösen?
Also die aktuelle Lage ist viel zu ernst, als dass die europäische Entscheidungsfindung durch Herrn Orban blockiert oder als Druckmittel missbraucht werden könnte. Insofern, wir streben natürlich immer einvernehmliche Lösungen an. Wenn Ungarn sich aber querstellt, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, dass eben diejenigen, die vorangehen wollen, dann auch diesen Weg gehen. Wir werden uns dort von Herrn Orban nicht in irgendeiner Weise unter Druck setzen lassen. Und auf der anderen Seite, in der Tat, das Vereinigte Königreich ist trotz Brexit für uns nicht nur ein wichtiger Handelspartner, unser geografischer Nachbar, sondern eben auch ein politischer Partner und sehr loyaler NATO-Verbündeter. Und gerade die letzten Tage und Wochen haben gezeigt, wie eng das Vereinigte Königreich und die europäischen Alliierten hier zusammenarbeiten wollen. Und deshalb würde ich es sehr begrüßen, wenn wir gerade in der sicherheits- und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit als Europäer uns eng abstimmen mit unseren Partnern in London.
Und wir bleiben jetzt nochmal bei den Vorschlägen, die die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gemacht hat, also ihren Plan zur Sicherheit und Verteidigung Europas, Pläne, mit denen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel befassen werden. Sabrina Fritz.
Den 27 Staats- und Regierungschefs wird ein neues Buch vorgelegt, der Titel Die Verteidigung Europas. Es sind erst wenige Seiten beschrieben, die Autorin heißt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Jetzt dürfen sich die Regierungschefs darüber beugen und Zahlen verändern, Passagen streichen, neue hinzufügen. In Brüssel lässt man jedenfalls keinen Zweifel daran, dass mit diesem Verteidigungsgipfel ein neues Kapitel aufgeschlagen werden soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einer dramatischen Situation.
Ich brauche nicht die schweren Bedrohungen zu beschreiben, denen wir gegenüberstehen, und die fürchterlichen Konsequenzen, denen wir ausgesetzt wären, wenn diese Bedrohungen eintreten.
Europa eingekeilt zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem amerikanischen Präsidenten Trump. Kein Wunder, dass die Staats- und Regierungschefs innerhalb von 4 Wochen heute das zweite Mal nach Brüssel eilen, um einen Verteidigungsplan zu entwerfen. Angesichts eines unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump.
Kapitel 1, der Verteidigungsplan.
Die letzten 4 Wochen haben sich wie 2 Jahre angefühlt, so ein hoher EU-Diplomat. Eklat im Weißen Haus, Eiszeit zwischen Europa und den USA. Anfang der Woche präsentierte Ursula von der Leyen dann im kühlen EU-Blazer einen Plan. Der Inhalt ist schnell erzählt. Mehr Schulden für Luftabwehrsysteme, Drohnen und Cyberaufklärung, alles eben, was bis jetzt die Amerikaner liefern. 800 Milliarden Euro hält die EU-Kommission der kalten amerikanischen Schulter entgegen. Das wäre die Summe, die herauskäme, wenn die Mitgliedstaaten alle Kreditmöglichkeiten bis an die Grenze ausschöpfen würden. Doch danach sieht es nicht aus. Einige Mitgliedstaaten wollen die EU-Schuldenregeln gar nicht aufweichen. Frankreich und Italien sind schon hochverschuldet. Das wird ein Diskussionsthema auf diesem Gipfel sein.
Kapitel 2 – Die Ukraine.
Die Ukraine soll weiterhin unterstützt werden. Frieden durch Stärke, an diesem Ziel halten die Europäer fest. Das heißt, weitere Waffenlieferungen. Aber hier gibt es schon erste Einsprüche. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban will zusätzlichem Geld für die Ukraine nicht zustimmen. Dafür werden andere Fragen diskutiert. Wie könnte die EU an Friedensgesprächen beteiligt werden? Braucht es einen Sonderbeauftragten für die Ukraine? Und wer könnte das machen? Der ukrainische Präsident Zelensky wird auch in Brüssel erwartet. Ob er mehr als Worte mitnehmen kann, ist nicht sicher.
Kapitel 3 – Die Waffensysteme.
Geld ist das eine, aber wo kommen die Waffen, Panzer und Abwehrsysteme her, die Europa und die Ukraine so dringend brauchen? Ein Vorschlag ist, dass der Verteidigungsplan eine Made-in-Europe-Klausel enthält, dass also europäische Hersteller bevorzugt werden. Auch darin sind sich nicht alle Staaten einig. Die europäische Rüstungsindustrie würde das sehr begrüßen. Sie stehe bereit, die europäische Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen, so der Verband der europäischen Rüstungsindustrie. Was es dazu braucht, seien langfristige Aufträge, heißt es in einem Statement. Diese Bestellungen sollen möglichst einfach und harmonisiert stattfinden, fordert die Industrie. Mit anderen Worten, nicht jedes Land kann sein eigenes Waffensystem bestellen. Auch darüber wird es Diskussionen geben.
Kapitel 4 – Donald Trump.
Der US-Präsident steht nicht auf der Tagesordnung, dennoch wird er bei allen Diskussionen mit am Tisch sitzen. Die Europäer müssen ihr Verhältnis zu den USA neu definieren. Viele sind immer noch erschüttert, wie schnell in 4 Wochen eine jahrzehntelange Beziehung vor den Bus geworfen wurde, wie die Amerikaner sagen. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni fordert einen EU-USA-Sondergipfel. Auch der künftige Bundeskanzler Friedrich Merz kommt nach Brüssel. An dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs nimmt er jedoch nicht teil. Dort wird Deutschland noch von Olaf Scholz vertreten. Merz trifft jedoch mit NATO-Verteidigungsminister Mark Rutte zusammen, um über die deutsche Rolle bei der künftigen Verteidigung Europas zu beraten.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es wirkt gerade so, als habe die Europäische Union, bis auf einige Ausnahmen, die Zeichen der Zeit erkannt, dass man, wenn es um äußere Sicherheit geht, allein dastehen könnte im Fall des Falles. Sich auf die USA zu verlassen, ist offensichtlich keine Option mehr. Das hatte Donald Trump schon im Wahlkampf gesagt. Nur wer zahle, könne auch damit rechnen, von den USA verteidigt zu werden. Den Rest, den könne Russland haben. Und es ist mehr als offensichtlich, dass Trump diese Linie parallel zu seinem Handelskrieg gegen bisherige Partner auch weiterhin verfolgt. Und dass während Russland seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und auch der dortige Präsident Putin wenig Zweifel an seinen Plänen und Ambitionen zulässt. Über all das habe ich mit Dr. Anja Opitz gesprochen. Sie ist Sicherheitsexpertin und leitet den Arbeitsbereich Internationale Politik und Sicherheitspolitik an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und ich habe sie gefragt, die USA würden den Europäern, NATO-Vertrag hin oder her, unter Umständen bei einem Angriff eben nicht mehr zur Hilfe kommen. Aber müssen wir uns angesichts der imperialen Ambitionen Putins aber tatsächlich Sorgen machen, wenn diese doch so haushoch überlegene, aber über schier endlose Ressourcen verfügende russische Armee seit 3 Jahren in der Ukraine nur unter aberwitzigen Verlusten meterweise vorankommt? Ist die Gefahr für Europa tatsächlich so groß?
Die Gefahr sehe ich sehr wohl als sehr, sehr groß an. Wenn jetzt die USA unter der Präsidentschaft Trump sozusagen ihre Unterstützung für die Ukraine zurückziehen, was sie ja tun, sie haben heute auch gesagt, sie ziehen sozusagen auch die Intelligence ab, sagen also die Aufklärungsfähigkeiten zum Teil für die Ukraine, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass zunächst einmal Russland in der Ukraine versucht, noch ein paar Gebietsgewinne zu machen. Ich würde sagen, dass wir jetzt an die Europäische Union hin jetzt nicht unmittelbar danach einen Angriff zu befürchten haben. Das glaube ich nicht. Aber es wird so sein, dass sollten beispielsweise USA mit Russland irgendwie zusammenarbeiten, was ja auch durchaus möglich sein kann, dass sich die russische Armee durchaus erholen kann. Und dann beispielsweise durch einen kleineren Angriff im Baltikum versucht die Europäische Union massiv zu testen. Also sicherheitspolitisch gesehen haben wir eine reale Gefahr. Plus, was hinzukommt, ist, dass Russland ja bereits im Bereich Cyber gegenüber der Europäischen Union massiv Krieg führt, aber doch auch für uns gefährliche, für unsere Infrastrukturen beispielsweise gefährliche Angriffe startet.
Nun gab es auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer in London einen Gipfel der Willigen, wenn man es so nennen will. Der ukrainische Präsident Zelensky wurde in Großbritannien vom König empfangen. Heute nun der Sondergipfel der Europäischen Union, nachdem die Kommission einen 800 Milliarden Euro schweren Vorschlag gemacht hat für die Verteidigung und Sicherheit Europas. In Berlin sehen wir eine neue Koalition, die auf dem Weg ist und die Verteidigung hier in Deutschland auf eine ganz neue Dimension, Ebene heben will. Dann aber auch eine Meloni in Italien, die so etwas transatlantisch laviert. Einen Orban in Ungarn, der sich auf Trumps Seite schlägt, so wie er gleichzeitig auch zu Putin hält. Kann aus diesem Europa heraus irgendetwas Neues entstehen in Sachen Verteidigung, dass man sich da tatsächlich irgendwo einigt?
Grundsätzlich war das immer schon so im Bereich der europäischen Sicherheitspolitik gewesen, dass die Mitgliedstaaten sich dann zusammengerauft haben, wenn quasi sicherheitspolitisch so eine neue Marke an Gefahr entstanden ist. Also beispielsweise, es gab zum ersten Mal eine Strategie oder so eine Art Strategie, als die Terroranschläge waren in den Anfang der 2000er Jahren. Und jetzt haben wir quasi auf der einen Seite diesen Aggressor Russland gegenüber der Ukraine und da wissen wir seit 3 Jahren, dass das auch um unsere Sicherheit hier geht. Und jetzt haben wir ein neues Phänomen, nämlich, dass die Europäische Union sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sie Unterstützung und Hilfe durch die Amerikaner bekommt. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wohl sehr starker Schub, dass sich innerhalb der Europäischen Union und vor allen Dingen der Sicherheitspolitik der EU massiv etwas tut. Die war in den letzten Jahren massiv unterfinanziert. Große Problem der Europäer ist die fehlende Interoperabilität, also dass verschiedene Systeme zusammenpassen. Die Mitgliedstaaten machen alles sozusagen unter sich aus. Es gibt viele kleine Unternehmen, die vieles Verschiedenes produzieren, was dann nicht unbedingt zusammenpasst, an Rüstungsgütern beispielsweise in geringen Stückzahlen. Und durch den Plan, den die Kommission jetzt vorgeschlagen hat, soll eine ganz, ganz wichtige Hürde erstmal aus dem Weg geräumt werden, und das ist die der Finanzierung.
Muss sich die Europäische Union gerade entscheiden, ob sie ihre eigene Verteidigungsfähigkeit stärkt, wo es ja offenbar große Lücken gibt, oder die Ukraine rettet?
Ich glaube, das ist keine Entscheidung zwischen dem einen oder anderen. Sie muss sich für beides entscheiden. Also, und das erklärt auch dieses hohe Budget, was jetzt im Raum ist. Sie muss die Ukraine unterstützen, weil wir können uns das nicht leisten, dass die Ukraine sozusagen fällt und der russischen Invasionspolitik zum Opfer fällt. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist, dadurch, dass eben die Amerikaner jetzt zurückziehen und eigentlich momentan kein verlässlicher Partner für uns sind, dass wir unsere eigene Sicherheit durch den Aufbau eigener Fähigkeiten stärken müssen. Und um die zwei Dinge geht's heute auch beim Gipfel, diese zwei Säulen, also Ukraine auf der einen Seite und die eigenen Fähigkeiten hochfahren auf der anderen Seite. Und das muss man miteinander denken. Also man kann sich nicht für eins entscheiden. Man muss beides jetzt angehen.
Wird Europa in der Konsequenz eine gemeinsame atomare Abschreckung brauchen?
Ich denke ja. Und ich denke, dass die Diskussionen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Tagen zwischen Frankreich und Großbritannien und ja auch unter möglicherweise Einbeziehung, ich weiß gar nicht was, Kanada, dass das ein sehr viel realistischeres Szenario ist, dass Europa daran arbeiten wird als beispielsweise den Aufbau der europäischen Armee, wenn ich das jetzt mal so vergleichen würde. Weil man einfach momentan realpolitisch davon ausgehen muss, dass die USA ein unverlässlicher Partner in der Hinsicht sind. Und ja, also ich denke, an dieser Frage, die zu diskutieren und wie man da die Fähigkeit entsprechend aufbaut, kommen wir nicht vorbei.
Die zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident währt ja noch nicht lange, aber schon ist klar, Deutschland, Europa, beide müssen lernen, sicherheitspolitisch sich selbstständig zu machen, und das sehr, sehr schnell. Darin ist man sich in Berlin auch weitgehend einig. Mehr Gemeinsamkeit in der Verteidigungspolitik und noch mehr Einsatz für die angegriffene Ukraine. Das sind die Themen des EU-Sondergipfels heute in Brüssel. Und der amtierende Kanzler, der reist da offenbar nicht mit leeren Händen an, wie Mario Kubina berichtet.
Die Tage von Olaf Scholz als Kanzler sind gezählt. Aber bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung führt der SPD-Politiker die Amtsgeschäfte. Auch heute in Brüssel beim EU-Sondergipfel zur Zukunft der Ukraine und der europäischen Verteidigungspolitik.
Es ging Russland immer darum, in der Ukraine eine Regierung zu etablieren, die nach russischer Pfeife tanzt. Das kann nicht akzeptiert werden,
sagt Scholz vor ein paar Tagen bei einem Spitzentreffen in London. Heute also geht es nach Brüssel, und nach dem Stopp der US-amerikanischen Hilfen für das angegriffene Land richten sich viele Augen auf Deutschland, dem zweitgrößten Unterstützer der Ukraine. Die Verteidigungspolitikerin Sarah Nanni von den Grünen mahnt Tempo an.
Es wäre schon für die akute Situation in Europa sehr wichtig, wenn man sich nicht nochmal vertagt, bevor man konkrete Entscheidungen trifft. Und dafür ist die Abstimmung zwischen alter und neuer Bundesregierung oder potenzieller neuer Bundesregierung von größter Bedeutung.
Was man im Kanzleramt ähnlich sieht. Scholz sei abschlussfähig, wie es Regierungssprecher Steffen Hebestreit formuliert. Er verweist auf ein Treffen von Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz gestern und ergänzt:
Gegebenenfalls kann man sich da auch immer noch auf kurzem Draht rückversichern.
Und auch zum ukrainischen Präsidenten hält der noch Kanzler Kontakt. Bei einem Telefonat am Vortag des EU-Gipfels versichert Scholz, dass Deutschland weiter an der Seite des überfallenen Landes stehe. Die Einigung von Union und SPD auf ein umfangreiches Finanzpaket könnte jetzt neue Spielräume schaffen, auch in Sachen Ukraine-Hilfen.
Aus meiner Sicht steht jetzt auf dem Sondergipfel ein Überbrückungspaket für die Ukraine auf der Tagesordnung in einem Volumen von etwa 20 Milliarden Euro. Daran sollte Deutschland sich beteiligen, daran kann Deutschland sich beteiligen,
macht Johann Wadefuhl im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio deutlich. Nach den Worten des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion sollen davon rund 3 Milliarden auf Deutschland entfallen. Zusätzliche Ukraine-Hilfen, über die schon länger diskutiert wird. Aber die Sache hing wahlkampfbedingt fest. Die Grünen-Politikerin Nanni wirft Scholz vor, die Hilfen blockiert zu haben.
Der Bundeskanzler bremst das seit Monaten aus. Jetzt kündigen die USA an, dass sie sich zurückziehen. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, von der Bremse zu gehen.
Bisher war strittig, auf welchem Weg die 3 Milliarden bereitgestellt werden sollen. Aber mit dem Finanzpaket der schwarz-roten Sondierungsteams könnte eine Lösung jetzt näher rücken. Waffenlieferungen an Kiew, höhere Verteidigungsausgaben, daran gibt es auch Kritik. Zum Beispiel von der Linken und deren Parteichef Jan van Aken.
Europa muss als Friedensmacht auftreten, muss verteidigungsfähig sein, aber nicht mehr.
Die Linke warnt vor einer neuen Aufrüstung in Europa und steht damit ziemlich allein im künftigen Bundestag.
Sondersitzungen, Sondervermögen, Sondergipfel, ganz schön viel Sonder im Moment. Und alleine an diesen Begriffen sehen wir schon, dass wir in turbulenten Zeiten angekommen sind. Nach dem Eklat im Weißen Haus beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj scheint die Welt sich schneller zu drehen. Die USA liefern vorerst auch keine neuen Waffen mehr an die Ukraine. Und dann die Forderung aus dem Weißen Haus, dass wir in Europa jetzt mehr selbst unternehmen sollen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, also für unsere Verteidigung. Folgerichtig gibt es heute wieder einen Sondergipfel der Europäischen Union. Die Staats- und Regierungschefs kommen dafür in Brüssel zusammen. Dort ist auch unsere Korrespondentin Helga Schmidt. Frau Schmidt, Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, hat ja schon einen Plan vorgelegt unter dem Motto Rearm Europe, also Europa wieder bewaffnen oder aufrüsten. 800 Milliarden Euro sollen da investiert werden insgesamt. Das ist eine Menge Geld. Was genau hat sie denn vor?
Also sie will erstmal Handlungsfähigkeit demonstrieren, nicht tatenlos zusehen, wie Donald Trump Wünsche von Putin erfüllt. Und das zweite Ziel ist, mit diesen 800 Milliarden Kredite an die Mitgliedsländer zu geben, zinsgünstige Kredite, damit die dann Waffen kaufen können. Diese 800 Milliarden Euro, das klingt nach viel Geld, ist auch viel Geld. Allerdings ist das im Moment erstmal so eine Art Hochrechnung. Das wird nur erreicht, wenn wirklich alle 27 Mitgliedsländer sämtliche Kredite ausschöpfen, die Brüssel jetzt anbietet. Dann käme man auf 800 Milliarden nach 4 Jahren und Experten sagen, wahrscheinlich ist das nicht, dass es so kommt.
Ja, mit wie viel Einigkeit können wir denn da heute rechnen in Brüssel?
Also beim Thema Freigabe, Ermöglichung dieser Kredite mit Einigkeit, denn ist so, dass dann auch in Brüssel die Schuldenbremse gelockert werden muss, die nach dem Maastricht-Vertrag eigentlich vorgeschrieben ist. Und dafür brauchen die Mitgliedsländer nur eine Zweidrittelmehrheit. Das reicht aus, also ist keine Einstimmigkeit nötig. Und das bedeutet, dass nicht der ewige Neinsager Viktor Orban, der ungarische Premierminister, diesen Prozess stoppen kann.
Einer, der wahrscheinlich laut Ja sagen wird, ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat gestern Abend schon eine Rede an die Nation gehalten im Fernsehen und da hat er unter anderem angeboten, dass Frankreich seine Atomwaffen auch zum Schutz anderer Länder in Europa einsetzen könnte als Abschreckung. Welche Rolle wird das denn heute spielen?
Ganz gewiss eine wichtige Rolle, deshalb hat der französische Präsident das ja gestern Abend im Fernsehen gesagt. Das war sicher gerichtet auf Brüssel, aber auch in Richtung Moskau. Macron will damit offensichtlich klar machen, wenn es Bodentruppen geben sollte, europäische Truppen, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine dann diese Waffenruhe sichern im Osten des Landes, dann steht ja diese Armee, diese Soldaten stehen dann einer Nuklearmacht gegenüber. Das ist Russland. Und für diesen Fall hat der französische Präsident angekündigt, könnte oder soll Moskau wissen, dass französische Atomwaffen eingesetzt werden könnten. Ich formuliere das mal so vorsichtig, denn das ist ja eine Abschreckung. Und man muss ja sagen, wenn irgendetwas funktioniert hat in den vergangenen Jahren, dann ist es die Abschreckung durch Atomwaffen, weil die ja nie eingesetzt worden sind bisher.
Wobei ja das Arsenal der USA eine ganz andere Dimension hat, auch ganz anders aufgestellt ist als die Atomwaffen, die Frankreich zur Verfügung hat. Also ist das überhaupt eine realistische Option?
Es ist eine Vorsorge. Es ist ja interessant, dass Donald Trump, der alles Mögliche ins Wanken gebracht und zerstört hat, zum Teil auch, noch nicht angekündigt hat, noch nicht mal thematisiert hat offiziell, den amerikanischen Schutz mit amerikanischen Atomwaffen, viele lagern ja in Deutschland, zurückzuziehen. Trotzdem hat der französische Präsident im Moment offensichtlich den Eindruck gewonnen, dass er diese Abschreckungswirkung noch mal thematisiert. Und das könnte daran liegen, dass die Amerikaner ja gesagt haben, wenn es eine Waffenruhe gibt, die sie, die Amerikaner, mit den Russen verhandeln, dann ist es Aufgabe der Europäer, diese Waffenruhe zu sichern.
Das andere große Thema ist ja der Krieg in der Ukraine und wie es da weitergeht. Die Amerikaner stellen ihre militärische Unterstützung erstmal bis auf Weiteres ein. Hat denn die Europäische Union da schon irgendeinen Plan oder eine Idee, wie sie reagieren will?
Ja, da gibt's auch schon Vorkehrungen, weil der Schutz der Amerikaner für die Ukraine an zwei Punkten besonders wichtig ist. Das sind einmal die Abwehrwaffen, also Waffen, die die Raketenangriffe aus Russland frühzeitig abwehren können. Da gibt's schon Vorbereitungen von Deutschland, aber auch anderen Ländern, zum Beispiel diese Patriot-Raketen, die ja aus Amerika kommen, ursprünglich auf anderem Wege in die Ukraine zu bringen. Das ist auch schon geschehen. Zweiter Punkt, des amerikanischen Schutzes, der in Frage gestellt ist, dürfte schwieriger sein. Das ist nämlich die Aufklärung. Die Amerikaner versorgen die ukrainische Armee im Moment über Geheimdienstinformationen mit Informationen, wo von welchen Zielen aus Russen Raketen abschießen. Das ist natürlich wichtig für die ukrainische Armee, sich darauf vorbereiten zu können. Das soll auch ersetzt werden. Da gibt es ein Angebot, auch von Frankreich das zu ersetzen, auch von anderen Ländern. Könnte noch ein bisschen dauern, aber das ist auf jeden Fall vorbereitet.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.